SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Ende einer Ikone über den Aufstieg und Fall der Deutschen Bank. Am Mikrofon Sina Rosenkranz. Aktienkurs im Keller, Rekordverluste, Rechtsstreitigkeiten, tausende Stellen gestrichen und jetzt auch noch als einziges Institut durch den Stresstest der amerikanischen Notenbank gefallen. Die Deutsche Bank erlebt derzeit einen atemberaubenden Niedergang. Deutschlands größtes und mächtigstes Geldhaus, das so eng verwoben ist mit der Geschichte der Bundesrepublik, ist zum Sanierungsfall verkommen, geschäftlich wie moralisch. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt Schuld an der beispiellosen Krise? Hat sich die Führungsriege verzockt? Und wie kann die Deutsche Bank ihr einstmals so positives Image von Seriosität und Verlässlichkeit zurückgewinnen? Darüber wollen wir heute diskutieren mit dem Bankenexperten Professor Dr. Reinhard H. Schmidt von der Goethe-Universität Frankfurt, mit Dirk Labs aus Hamburg, Journalist und Autor eines im September erscheinenden Buches über die Deutsche Bank, und mit Hermann Josef Tenhagen aus Berlin. Er ist Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Wer vor gut 10 Jahren Aktien der Deutschen Bank gekauft hat, der hat viel Geld verloren. Damals stand die Aktie bei rund 90 Euro. Heute ist sie gerade mal noch 9 Euro wert. Herr Tenhagen, wenn Sie die aktuelle Situation bei Deutschlands größtem Bankkonzern betrachten, ist da noch Luft nach unten?
Ja, natürlich ist da auch noch Luft nach unten. Das ist einfach so. Das Problem der Deutschen Bank ist halt, dass sie im Augenblick wenig Gewinne macht und dass alles das, was sie an Gewinnen gemacht hat, in der jüngeren Vergangenheit, wo sie welche gemacht hat, als Boni bei einem Teil ihrer Beschäftigten, einem kleinen Teil der Beschäftigten gelandet ist und bei den Aktionären eben nichts. Im letzten Jahr konnte man das nochmal besonders deutlich sehen. 2,5 Milliarden Euro Bonus und 250 Millionen Euro Dividende für die Aktionäre.
Die Deutsche Bank war einmal ein stolzes Geldhaus, ein Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Herr Professor Schmidt, Sie verfolgen die Entwicklung der Deutschen Bank schon seit Jahrzehnten. Bewerten Sie die Krise auch so dramatisch wie gerade die Händler an der Börse?
Ja, ich glaube, die Situation ist wirklich erschreckend. Das wird besonders deutlich, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Die Deutsche Bank ist so ungefähr um 1870 gegründet worden und hat dann einen wirklich beeindruckenden Aufschwung erlebt, der bis, sagen wir, in die 80er Jahre hineinging. Und von da an ging es der Deutschen Bank zunehmend schlechter.
Herr Laab, Sie beschreiben den Aufstieg und Fall der Deutschen Bank in Ihrem Buch, das Ende September erscheinen wird. Sie haben für das ZDF eine Dokumentation gedreht, haben dabei auch hinter die Kulissen blicken können. Als Banker bei der Deutschen Bank, da fühlte man sich früher in der Champions League der Branche. Haben Sie diesen Stolz in der Frankfurter Zentrale noch gefunden?
Ja, doch. Der neue Vorstand setzt sich ja hauptsächlich aus Menschen zusammen, die fast ihr ganzes Berufsleben lang in der Deutschen Bank gearbeitet haben. Das ist ja auch kein Zufall. Auch der neue Chef Christian Sewing, Karl von Rohr und so weiter. Also die sind schon noch sehr stolz und sind auch sehr loyal. Aber diese Arroganz, sage ich mal, die diese Bank ausgemacht hat, die ist natürlich weg. Es ist schon noch Selbstbewusstsein da, aber diese fast schon in der Branche sagenumwobene Arroganz nach dem Motto, die Deutsche Bank ist das Beste, sonst gibt's nichts, das ist verschwunden. Und dieser Machtfaktor, den diese Bank mal dargestellt hat, der ist sie einfach nicht mehr. Und das ist natürlich schon für so ein, wie Sie es vorhin gesagt haben, ja, eine Ikone, schon eine schockierende Wendung.
Erst vergangene Woche ist die Deutsche Bank zu einer 200-Millionen-Dollar-Strafe verdonnert worden von den amerikanischen Behörden wegen illegaler Absprachen am Devisenmarkt. Man hat den Eindruck, die Negativschlagzeilen scheinen einfach nicht abzureißen. Hat die Bank ihre Talsohle womöglich noch gar nicht durchschritten?
Ich denke, sie hat die Talsohle wahrscheinlich noch nicht durchschritten. Und die eigentliche Frage ist, was aus der Neukonzeption dieses neuen Vorstands denn jetzt genau werden soll. Also da war dann von, wir gehen wieder auf die Jagd, die Rede. Die Frage ist einfach, wen jagt denn jetzt die Deutsche Bank? Weil in der Vergangenheit wurden ja häufig genug Kunden gejagt. Und da gibt es diesen alten Bankerspruch von den Leos, das sind die leicht erreichbaren Opfer. Damit waren wir Kunden gemeint.
Wie viel von der derzeitigen Krise ist hausgemacht und wie viel hat tatsächlich mit den äußeren Umständen zu tun, mit denen die ganze Bankenbranche zu kämpfen hat, wie zum Beispiel mit der anhaltenden Niedrigzinsphase?
Da gibt es den einen Faktor der Niedrigzinsphase. Das ist natürlich nicht die Schuld der Deutschen Bank, das betrifft alle in ganz ähnlicher Weise. Es gibt einen zweiten allgemeinen Faktor, nämlich die Zeit, in der Investmentbanking richtig lukrativ war, scheinen wirklich definitiv vorbei zu sein. Und die Deutsche Bank hat sich ja sehr stark in diese Richtung hinbewegt, genau zu der Zeit, als die Ertragslage im Investmentbanking-Geschäft wesentlich schlechter geworden ist. Sie sind also mit anderen Worten da ein bisschen zu spät gekommen.
Ja, und ich würde sagen, es ist zu mindestens 90% hausgemacht, diese Probleme. Die Deutsche Bank hat eben mehrfach, gerade seit der Finanzkrise, den Punkt verpasst, wirklich mit sich aufzuräumen, sich von Leuten zu trennen. Unter anderem Josef Ackermann und Andrew Jane sind alle viel zu lange dabei geblieben. Und man hat Probleme fast über 10 Jahre vor sich hergeschoben. Und das ist sozusagen eine Sünde, die man jetzt fast nicht mehr wieder gut machen kann. Also ich sehe immer noch nicht so richtig das Geschäftsmodell für die Bank. Zumal das Problem ist, dass sie wahnsinnige Kosten hat. Also sie muss große Liquiditätsreserven zur Verfügung haben. Das wollen die Regulatoren so, damit wir nicht alle demnächst das nächste Lehman Brothers erleben. Also eine Krisenbank, die bankrott geht. Das kostet sehr viel Geld. Die Regulatoren haben extreme Auflagen. Also hier hat mal jemand gesagt aus dem Vorstand, der ist auch schon nicht mehr dabei, das gefühlt, also in jeder Niederlassung, in jedem wichtigsten Handelspunkt der Deutschen Bank irgendein Regulator neben den Händlern sitzt. Auch das kostet alles Geld und macht das Geschäft nicht weniger kompliziert. Also es ist eine sehr vertrackte Situation und die Wurzeln liegen tatsächlich, Professor Schmidt hat es ja eben auch schon gesagt, das begann quasi in den 80er Jahren, als Herrhausen die Idee hatte, mit anderen, also in dieses Investmentbankgeschäft einzusteigen.
Aber mit den Regulatoren, also ist das nicht eigentlich sehr verständlich? Also die Deutsche Bank hat ja auch überall, immer dann, wenn es schwierig wurde, hatte die Deutsche Bank die Finger drin. Und es gibt jetzt zum Beispiel ja 4 europäische Haftbefehle von der britischen Regierung, also London, Serious Fraud Office in London, gegen deutsche Banker, die nicht vollstreckt werden. Die sitzen in Frankfurt und bewegen sich nicht mehr aus dem Land raus, weil die außerhalb Deutschlands vollstreckt werden würden. Es gibt, wenn Sie eine Geschichte sehen wollen, also Big Short, das ist ein wunderbarer Film über die Finanzkrise. Und da gibt es den Ryan Gosling, ein sehr bekannter Schauspieler, der dort einen Deutschbanker spielt. Der spielt einen Deutschbanker aus der Zentrale an der Wall Street. Und an dem Mann kann man eigentlich all das sehen, was die Deutsche Bank gemacht hat damals und welche Art von Geschäften sie gemacht hat. Und natürlich, wenn das an die juristische Aufarbeitung geht, dann geht das über Jahre und Jahre. Das zieht sich ja immer mit den Prozessen hin und deswegen bekommt man heute immer noch wieder von Fällen Nachricht oder Fälle gehen vor Gericht oder gehen vor die nächste Instanz, die aus der damaligen Zeit stammen.
Ja, ich hatte ja auch nicht gesagt sozusagen, dass ich das kritisiere, sondern deswegen hatte ich ja gesagt, die Probleme sind hausgemacht, deswegen hat man jetzt die Regulatoren völlig zu Recht da sitzen, deswegen ist das Geschäft kompliziert geworden. Und das hat die Deutsche Bank selber auf sich geladen, indem sie mit den falschen Leuten zusammengearbeitet hat, indem sie eine völlig falsche Personal- und Geschäftskultur hat einziehen lassen. Wobei interessanterweise die Figur, die Sie eben genannt werden, wird so ein bisschen verkürzt dargestellt. Das ist einer der wenigen, der vor gewissen Entwicklungen immer noch gewarnt hat, aber das würde jetzt vielleicht hier zu weit führen.
Es fiel eben schon das Stichwort Investmentbanking. Herr Laab, Sie haben es erwähnt, Herrhausen, der damalige Deutsche Bankchef, ist eingestiegen ins Investmentbanking. Im großen Stil hat die Deutsche Bank dann aber in den 90ern und in darauffolgenden Jahren das Investmentbanking betrieben. Für alle, die keine Banklehre gemacht haben, können Sie mal ganz kurz erklären, was genau versteht man unter Investmentbanking?
Naja, es gibt ja so die 3 großen Bereiche. Das eine sind sozusagen die Investmentbanker Nadelstreifen, die große Fusionen vorbereiten, die sogenannten Mergers and Acquisitions sozusagen, die ja das noble Geschäft führen. Da gibt es Leute, die Börsengänge vorbereiten und dann gibt es die Händler sozusagen, die Derivate verkaufen, die alle möglichen Finanzinstrumente an die Kunden verkaufen, Anleihengeschäfte anleiern oder eben auch für die Bank selber handeln mit allen möglichen Produkten. Und das ist sozusagen der Bereich, über den wir immer reden und der die Probleme bereitet hat. Und da ist ganz interessant zu wissen, dass als dieses ganze Geschäft losging, das wurde insbesondere aufgebaut durch einen Amerikaner namens Edson Mitchell, hat der vor allem Verkäufer angestellt. Also nicht jetzt Banker, und es wurde ja später mal behauptet, das waren dann alles ganz schlaue Mathematiker, die also wirklich furchtbar geniale Produkte entwickelt haben. Nee, der hat Verkäufer vor allem angeheuert, die wie eine Drückerkolonne in guten Anzügen bestimmte Produkte verkauft hat. Das gab es auch schon in den 90er Jahren in den USA, das war ein Riesengeschäft. Und das hat die Deutsche Bank im großen Stil gemacht, ohne sich darum zu kümmern, ob die Produkte für die Kunden überhaupt gut sind. Weil die Systematik war ganz simpel und die war so simpel, dass man es im Nachhinein gar nicht fassen kann. Diese Verkäufer haben bei Abschluss ihren Bonus bekommen. Also nicht ein Bonus, wenn sich gezeigt hat, dass das Produkt erfolgreich war, sondern bei Abschluss, bei Umsatz, Hauptsache Volumen hoch und dann gab es den Bonus. Das heißt, diese Truppe, sage ich jetzt mal verkürzt, haben wie die Verrückten diese Produkte in den Markt gedrückt, weil sie ihr Geld, ihren Bonus so bekommen haben. Und das Verrückte war, dass der Kunde nicht mal nachweisen musste, dass er zahlungsfähig ist. Das wäre so, als wenn ich als Gebrauchtwagenhändler einfach die Autos rausreiche, eine Prämie kriege und mein Arbeitgeber merkt später, dass die Käufer gar nicht zahlen können. So war es im Kern bei der Deutschen Bank. Uns wurde ja immer so erzählt, es ist alles so furchtbar komplex und kompliziert. Das stimmt gar nicht. Im Kern waren es teilweise einfach auch Betrugsfälle, die da passiert sind.
Viele der Verkäufer kamen aus dem angelsächsischen Raum nach Frankfurt. Hat die Deutsche Bank damit auch ein Stück von ihrer deutschen Heimat verloren, ihrer Kultur, ihrer Mitte, Professor Schmidt?
Ja, absolut. Die Kultur der Verkäufer ist noch zu ergänzen durch die Kultur der Händler. Und die Börsenhändler, die für die Deutsche Bank sehr viel Eigengeschäfte gemacht haben, waren Leute, die typischerweise überhaupt keine einschlägige bankerische oder akademische Qualifikation hatten. Das waren Zocker. Man hat in England zum Beispiel Leute, die als Buchmacher gearbeitet hat, für solche Jobs angestellt. Und von denen zu erwarten, dass sie irgendwas verantwortlich machen, weil sie etwas überschauen könnten, wäre fast naiv gewesen. Man hat sie tun lassen und man hat sie sehr, sehr heftig belohnt. Und das hat sich verselbstständigt.
Also Mann heißt der Vorstand und die leitenden Mitarbeiter der Deutschen Bank. Und die haben sich ja auch immer ordentlich belohnt, wie wir aus der Vergangenheit wissen, haben dann mit Eigenkapital Renditen von 25% geprahlt. Und wie gesagt, ich habe das auch mal ausgerechnet, von 2009 bis 2015 haben sich die leitenden Mitarbeiter an 25 Milliarden Euro an Bonus genehmigt und haben 5 Milliarden Euro als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. An der Zahl allein kann man schon sehen, dass da ein Missverhältnis ist. Und das ist natürlich nicht der ehemalige Mensch von der Rennbahn, der hat vielleicht viel Geld verdient, aber der trägt natürlich nicht die Verantwortung für solche Entscheidungen, sondern die Entscheidungen sind schon weit oben in den Türmen gefallen. Und da haben diese Entscheidungen auch zu ordentlichen Boni geführt.
Ich glaube, diese Sache mit den hohen Boni ist ein interessanter Fall für Ausplünderung einer Bank. Die Zahlen, Herr Tenhagen, die Sie nennen, sind ganz und gar richtig. Wir haben entsprechende Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, es gab eine Zeit, kurz nach der Jahrtausendwende, in der das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Mitarbeiters der Deutschen Bank oder einer Mitarbeiterin der Deutschen Bank höher war als bei Goldman Sachs. Bei Goldman Sachs hat man aber nur die gut bezahlten Investmentbanking-Sachen gemacht, während bei dem Personal der Deutschen Bank immerhin ungefähr 40% Leute sind, die in den Filialen sind und tarifmäßig bezahlt werden. Die anderen sind also ganz phänomenal bezahlt worden. Und warum das geschehen ist, ist nicht so sehr klar. Was aber klar ist, ist, dass das dazu geführt hat, dass die enorme Risiken eingegangen sind. Und wenn was schiefgegangen ist, dann sind sie halt zu einer anderen Bank gegangen oder sie waren finanziell vorher schon längst saturiert.
Phänomenal bezahlt wurde auch Josef Ackermann. 2002 kam Josef Ackermann und er hatte ein Ziel, die Bank endgültig zu einer der drei größten Finanzinstitute der Welt zu machen. Wie viel Verantwortung trägt Josef Ackermann für den derzeitigen Zustand der Deutschen Bank, Herr Labs?
Also er kam ja schon 95, ne? Also er wurde 2002 Chef. Er kam 95 aus der Schweiz, wo sich interessanterweise schon bei der Credit Suisse First Boston auch mit den Investmentbankern rumgeschlagen hat, beziehungsweise für die verantwortlich waren, die also sehr berüchtigt waren, weil sie sich besonders trickreiche, komplizierte Instrumente ausgedacht haben. Josef Ackermann trägt meiner Ansicht nach die Hauptverantwortung für die Misere der Deutschen Bank. Da kann er noch so viele Interviews zu seinem 70. Geburtstag geben und behaupten, er hat die Bank besenrein überlassen. Er hat für ein wirklich schlechtes Binnenklima gesorgt. Er hat, was ich von vielen gehört habe, so eine Art Stimmung wie eine Armee da einziehen lassen. Also er war ganz anders, als man ihn im Fernsehen erlebt. Er hat zwei Hierarchieebenen unter sich, kannte er die Namen nicht mehr von seinen Mitarbeitern. Das hat ihn auch nicht besonders interessiert. Er war sehr abgehoben und er war seinen Mitarbeitern gegenüber wirklich extrem unloyal. Er hat Leute gegeneinander ausgespielt. Also das Klima war einfach schlecht. Und vor allem, das ist ja sozusagen wiederum nur so ein weicher Wert. Das Hauptproblem war, er hatte die Investmentbanker halt nicht unter Kontrolle, weil er sie nicht unter Kontrolle haben wollte. Und er hat eben vor allem darauf geachtet, dass man ihm bei bestimmten Geschäften nichts nachweisen kann, dass er also irgendwas wusste. Also er war sehr darauf bedacht, bestimmte Dokumente nicht zu unterschreiben. Er hat immer sich mit Händen und Füßen gewehrt, bei manchen Verträgen seinen Namen drunter zu setzen. Also das war wirklich eine extrem schlecht gemanagte, extrem schlecht geführte Bank. Und dieses Image, was er dann danach bekommen hat, passt überhaupt nicht mit meinen Recherchen zusammen.
Sehen Sie das ähnlich, Professor Schmidt?
Nein, ich sehe das ziemlich anders. Ich glaube, das große Problem von Herrn Ackermann war, dass er die Herrschaft über die Investmentbanker einfach nicht gewonnen hat. Es war ein bisschen wie die Sache mit dem Zauberlehrling bei Goethe. Er hat die Investmentbanker gebraucht, um an die Macht zu kommen, weil er die Bank in Richtung Investmentbanking umgestalten wollte. Und dann haben die Leute wie sein Nachfolger Andrew Jain im Bereich des Investmentbanking Sachen gemacht, die er, warum auch immer, nicht zu stoppen in der Lage war. Ich weiß aus bestimmten Quellen, dass er darüber ziemlich unglücklich war. Und ich denke, der größte Teil des Niederganges war in diesem Bereich Investmentbanking. Edson Mitchell wurde schon genannt und Andrew Jain als der Nachfolger von Edson Mitchell, als Führer des Investmentbanking. Und später auch als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, denke ich, hat einen wesentlich größeren Teil des Niedergangs zu tragen. Ich habe Herrn Ackermann anders erlebt als jemanden, der der Bank eine ganze Menge positive Inspiration gegeben hat. Und man hat es ja auch gesehen, wenn man sich die Aktienkursentwicklung jener Zeit anschaut, die ging eine gewisse Weise ziemlich voran. Interessant, es gab den Mannesmann-Prozess und nach dem Ende des Mannesmann-Prozesses habe ich eine Strategieänderung bei der Deutschen Bank beobachtet, nämlich den leider nicht erfolgreichen Versuch, viel mehr auf traditionelles Kreditgeschäft und auch mehr auf Deutschlandgeschäft zurückzukehren. Das ist ihm offenbar nicht gelungen, wirklich durchzusetzen.
Er war der Vorstand, später ja der Vorstandsvorsitzende, er hatte die Verantwortung. Es gibt mehrere Beispiele, dass er darauf hingewiesen worden ist, dass die schon sehr früh, sehr viel früher als er selber behauptet, das ist aktenkundig, dass also die Investmentbanker sich in kriminellen Machenschaften verstrickt haben. Er hat dann ganz klassischerweise Andrew Jain, also den Chef des Investmentbankgeschäftes oder einen der Chefs, am Telefon zusammengestaucht und hat gesagt, so wie das so seine Art war, das lässt er sich nicht bieten, das muss enden. Und dann, und das war ganz klassisch für Ackermann, hat er aber nicht sozusagen überprüft, was aus dieser Ansage geworden ist. Und so führe ich keine Bank. Dann habe ich das ganze Geld auch nicht verdient. Ich muss die Verantwortung übernehmen und ich muss ja bestimmte Managementprozesse durchsetzen. Und wenn man das mit Goldman Sachs vergleicht in der Finanzkrise, die haben ja genauso mit diesen anrüchigen Hypothekenbündeln und den sogenannten CDOs gehandelt. Nur die haben genauso früh wie die Deutsche Bank auch erkannt, dass dieses System zusammenbrechen wird. Haben aber von oben nach unten irgendwann den Befehl durchgegeben, wir steigen aus dem Geschäft aus. Und da hat man eine klare Managementstruktur gesehen, ohne diese Bank jetzt zu sehr verteidigen zu wollen. Die gab es bei der Deutschen Bank unter Josef Ackermann nicht, einfach weil er bestimmte Sachen hat schleifen lassen. Und weil er bestimmte Sachen nicht wissen wollte. Das war das Spiel bei der Deutschen Bank, dass im Vorstand viele geahnt haben, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Man muss ja überlegen, diese ganzen kriminellen Machenschaften begannen ja schon 2001, 2002. Wir reden ja hier von 10 Jahren. Und wir reden von einer Bank, die eine wahnsinnig komplexe Compliance-Abteilung hat, interne Anwälte, interne Revision und so weiter. Und das Spiel war natürlich, mich nicht erwischen zu lassen dabei, dass ich davon irgendwas wusste.
Deswegen
ist eine Verantwortung, also das ist ja so ein bisschen das Mantra auch von Ackermann, das waren dann die wild gewordenen Investmentbanker und ich konnte nichts machen. Dem kann ich nur zum Teil ehrlich gesagt folgen.
Dem kann man, glaube ich, eigentlich überhaupt nicht folgen, weil da sind natürlich zwei Strukturprobleme ganz offenkundig. Das eine Strukturproblem ist, wenn man eine riesen Compliance-Abteilung hat, aber gleichzeitig die Anreize für die Mitarbeiter so konträr setzt, dann führt das einfach nur dazu, dass der Chef, der näher dran ist, und das ist im Zweifel nicht die Compliance-Abteilung, definiert, in welche Richtung die Geschäfte gemacht werden, egal was die Compliance-Abteilung sagt. Ich habe jahrelang bei der Stiftung Warentest gearbeitet und wir haben bei Praxis Tests immer wieder festgestellt, dass die Compliance-Abteilung von Großbanken einem erzählen, was alles in der Großbank Praxis sei und wie das alles laufen solle. Und dass wir aus der gelebten Praxis unserer Testpersonen schon wussten, dass das in keinem Fall so gelaufen ist, wie diese Compliance-Abteilung einem dann versucht, weiszumachen. Diese Compliance-Abteilungen sind an vielen Stellen, jedenfalls in den Nullerjahren, die sind immer als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Da ist nicht viel passiert. Das ist das eine. Das zweite ist aber, wir haben natürlich auch ein bisschen in Deutschland mit der Deutschen Bank ein spezielles Problem, nämlich das Problem der Berichterstattung über die Deutsche Bank. Ich kann mich noch an die Jubelarien sozusagen der Nullerjahre über diese 25% Eigenkapitalrendite erinnern. Ich habe mich selber da sehr geärgert und habe mich häufig auch mal gestritten, auch mit Journalistenkollegen, dass das einfach Schwachsinn ist, was wir da verfassen oder was da verfasst wird. Und das ist auch etwas, wo man nochmal gucken muss, ob das diese alte Rolle der Deutschen Bank nicht auch dazu geführt hat, dass man ihr jedenfalls hierzulande nicht so besonders doll auf die Finger geguckt hat. Und es ist jetzt auch so, das ist das, was mich an diesen vier Herren, die von der Serious Fraud Office gesucht werden mit europäischem Haftbefehl, besonders ärgert, dass wir nach wie vor eine Struktur haben, wo die Deutsche Bank in den USA zur Verantwortung gezogen wird, wo sie in London zur Verantwortung gezogen wird und wo wir hier in Deutschland bei denen, die ja ganz oben im Turm saßen, das eben nicht sehen.
Ich habe den Eindruck, dass das Bild in der Öffentlichkeit von Josef Ackermann so ein bisschen gekippt ist mit dem berühmten Victory-Zeichen während des Mannesmann-Prozesses, den Sie ja schon angesprochen hatten, Herr Professor Schmidt. Das Foto wurde ja zum Sinnbild der Arroganz der Bankenbranche. Heute ist es so eine Art Ikone der Kapitalismuskritik. Welches Selbstverständnis hatte Josef Ackermann?
Also meine Vorstellung davon, was für ein Selbstverständnis er hat, ergibt sich aus der räumlichen Nähe. Ich bin ja von Beruf stationiert in Frankfurt. Die Deutsche Bank ist sozusagen 300 Meter entfernt von der Universität. Das Selbstverständnis war, die Deutsche Bank in die Spitzenliga der internationalen Investmentbanken zu katapultieren. Und das war ein überragend wichtiges Ziel. Es hat sehr viel mit Eitelkeit zu tun, es hat sehr viel mit Ehrgeiz zu tun, aber es hatte in jener Zeit wohl auch etwas damit zu tun, dass man erwartete, dass sich dies in hohen Gewinnen und dann in hohen Aktienkursen niederschlägt. Und für eine gewisse Zeit, ich habe es vorhin schon angedeutet, war die Aktienkursperformance der Deutschen Bank besser als die der vergleichbaren anderen Banken, sei es aus der Gruppe der Universalbanken, also wie BNP oder Santander oder UniCredit, und besser als die der großen internationalen Investmentbanken, für die insbesondere Goldman und Morgan Stanley stehen. Man wollte an die Spitze kommen. Man freute sich über jedes Ranking, wo die Deutsche Bank dann wieder einen Schritt nach oben kommt. Und dann war die große Frage, wenn wir so toll dastehen in den Rankings, warum ist dann der Aktienkurs der Deutschen Bank nicht viel, viel höher?
Es gibt ein sehr interessantes Zitat zu diesem Punkt, also diese 25% Eigenkapitalrendite und an die Spitze wollen, von Josef Ackermann selber. Und der hat mitten in der Finanzkrise gesagt, um überleben zu können, müssen wir das erreichen. Und ich glaube, an dem Punkt hat er nicht ganz Unrecht. Man darf nicht vergessen, was ist der Ausgangspunkt noch vor der Finanzkrise? Es gab in Deutschland 2002, 2003 schon mal eine Bankenkrise. Das ist ein bisschen untergegangen. Da ging es den Banken sehr schlecht. Da hat Josef Ackermann bei damaligen Kanzler Schröder vorgeschlagen, es müsste Bad Banks geben, die also notleidende andere deutsche Banken vom Markt nimmt. Weil es gibt ja das Problem, dass es viel zu viele Banken in Deutschland gibt. Das heißt, die Banken waren unter extremem Druck, auch die Deutsche Bank. Man hat sehr viel Geld verloren und es gab kein Geschäftsmodell mehr. Insofern gab es auch schon Gerüchte, dass die Deutsche Bank übernommen wird von der Citigroup. Das hielt sich sehr lange, dass sie also geschluckt wird. Und man hat da auch immer ein bisschen ums Überleben gekämpft, was die Deutsche Bank genial konnte. Und da würde ich gerne nochmal den Gedanken von Herrn Tenhagen aufgreifen, sich anders darstellen. Diese Darstellung, das liegt vielleicht auch an uns allen, ich bin aufgewachsen, 73er Jahrgang, ich bin in den 80ern sozialisiert worden von den Geschichten über die Deutsche Bank, die allmächtig ist, die die wahre Macht in dem Land darstellt und so weiter. Und das war so der Ausgangspunkt. Man hat die Bank immer als mächtiger, gesünder und besser auch wahrgenommen, als sie es war. Und für mich, und ich sehe es ganz genauso wie Herr Tenhagen, es ist, wenn man das nachvollzieht, als Journalist teilweise schmerzhaft gewesen zu lesen, was Kollegen über diese Bank geschrieben haben an, ich muss es leider so sagen, an Schwachsinn. Also wirklich, man merkt richtig, die haben sich einwickeln lassen in Hintergrundgesprächen, wie toll diese Bank ist und wie toll das alles läuft und haben die Zahlen, die direkt vor ihren Augen lagen, nicht gelesen. Und für mich ist er der Knackpunkt, und das war, glaube ich, auch da, wo Josef Ackermann ja sein Image wieder gerettet hat, dass alle Banken waren ja eigentlich bei Licht besehen insolvent Ende 2008. Dann hat es die Deutsche Bank geschafft, 3 Monate später wieder einen Gewinn angeblich zu erwirtschaften. Und diese Bilanz, da gab es ja später auch interne Whistleblower, die zur Börsenaufsicht gegangen sind, war so verfälscht. Und es war wirklich auch zu erkennen, dass es nicht sein konnte, dass da wirklich ein Gewinn bei rausgekommen ist. Man hat es auch an den veröffentlichten Geschäftsberichten gesehen, aber kaum jemand hat darüber berichtet. Die meisten haben dieses Märchen geglaubt von der Deutschen Bank als die einzige Bank, die solide und sicher durch die Finanzkrise gekommen ist. Und das war einfach eine Lüge. Und der Grund, warum die Aktienkurse sich nie wieder erholt haben, war natürlich, dass professionelle Investoren der Buchhaltung der Deutschen Bank nicht mehr getraut haben. Weil man einfach zu viele Risiken versteckt hat, außerhalb der Bilanz, später in der externen Bad Bank. Man kann, das muss man wissen, bei einer Investmentbank die Bilanzen sich auch sehr schön rechnen, gerade in Europa. In den USA ist es ein bisschen schwieriger. Und das ist wirklich, glaube ich, auch, sind wir als Bürger nicht dafür verantwortlich, was die Deutsche Bank macht. Aber ich glaube auch, dass dieses Bild der unverwundbaren, mächtigen Bank hat die Bank bis 2015 so über diese ganzen Probleme hinweggetragen. Und erst dann hat man erkannt, wie schlimm es um diese Bank eigentlich steht.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die Politik? Welche Schuld trägt sie eigentlich?
Darf ich auf den vorigen Punkt noch mal ein bisschen zurückkommen? Die Deutsche Bank hätte gesünder ausgesehen, sagen wir um das Jahr 2000 herum. Das ist ein Eindruck, den man eigentlich nur bekommen kann, wenn man weder nach den Aktienkursen noch nach den Gewinnen schaut. Die Deutsche Bank ist in den 90er Jahren, vor allem unter Koppa und dann auch noch unter Herrn Breuer, sehr, sehr stark gewachsen. Aber das war ein Wachstum ohne Gewinn und es war ein Wachstum ohne Aktienkurssteigerung. Der Wertverlust der Deutschen Bank innerhalb der 90er Jahre, also nach dem Tod von Herrn Herrhausen bis zur Jahrtausendwende, dieser Wertverlust war derartig dramatisch, dass man sich durchaus denken könnte, dass man im Vorstand der Deutschen Bank gesagt hat, irgendwas Radikales muss jetzt geschehen. Und die Antwort auf diese Frage, wenn es denn eine Frage war, wäre gewesen, wir müssen uns auf das Investmentbanking kaprizieren. Und das Investmentbanking ist ein Teil der Aktivitäten der Deutschen Bank, in der Zwischenzeit einem sehr großen Teil geworden. Und dieser Teil erschien eine Zeit lang ungeheuer profitabel. Aber wieso erscheint ein Teil einer Bank profitabel? Das hat natürlich sehr, sehr viel zu tun mit den Verrechnungspreisen, die angesetzt werden, um die Abteilungsgewinne zu ermitteln. Und diese Verrechnungspreise prägen, wer kriegt wie viel an Bonus. Und da haben sich einfach die Investmentbanker durchgesetzt. Die Ressourcen, also die Finanzmittel, die die Investmentbanker von den traditionellen Commercial Bankers bekommen haben, waren so, dass sie natürlich die Gewinne der Investmentbanker riesig erscheinen ließen, obwohl sie es vermutlich gar nicht waren. Und das hatte den einfachen Grund, dass sich das für die Betroffenen in ihren Einkommen massiv niedergeschlagen hat.
Aber da gibt es zwei Fragen, die mich die ganze Zeit schon dabei beschäftigen. Irgendwer hat doch diese Bilanzen testiert von 1995 bis 2015. Wer hat die eigentlich testiert und was ist eigentlich mit denjenigen, die uns oder dem Rest der Welt gesagt haben, dass diese Bilanzen so in Ordnung sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, da arbeiten heute noch 90.000 Menschen, früher waren es noch mehr und es gibt Millionen von Kunden. Was haben die sich eigentlich gedacht, wozu diese Kunden da sind, was man mit diesen Kunden macht und was man als Dienstleister, eine Bank ist eigentlich ein Dienstleister, für seine Kunden leisten will. Und inwieweit hat sich sozusagen das Berufsbild des Menschen, der bei der Deutschen Bank ist, von dieser Dienstleistungsaufgabe, die seine eigentliche ist oder ihre eigentliche ist, völlig verselbstständigt. Und was ist da passiert? Also das ist etwas, was ich an vielen Stellen gar nicht mehr verstehen kann. Ich meine, man kann das auch beschreiben an Deutsche Bank, dann gibt es Deutsche Bank 24, dann gibt es Deutsche Bank 24 wieder nicht mehr. Dann wird die Postbank gekauft, dann soll die Postbank wieder verkauft werden, dann wird die Postbank wieder behalten. Und da wird dann über so Firmenteile geredet, aber es gibt dann um Millionen Kunden, die man auf eine bestimmte Art und Weise, denen man signalisiert, wir wollen euch oder wir wollen euch nicht.
Da steckt jetzt einiges drin. Zum einen ist es natürlich Aufgabe der Aufsichtsräte, die Geschäfte und Strategien zu kontrollieren, aber natürlich auch der Behörden und der Politik. Wann wäre der Zeitpunkt gewesen, einzugreifen und umzusteuern?
Also die Geschichte mit den Verrechnungspreisen, die ich angesprochen habe, ist in erster Linie einmal eine Sache des Vorstandes. Und der Vorstand hatte in den 90er Jahren zu diesem Thema ein Vorstandsmitglied. Das war mehr oder minder das einzige Vorstandsmitglied, was man in jener Zeit wirklich mal rausgeschmissen hat. Weil er auf die Frage, wie werden die Abteilungsgewinne ermittelt, nie eine vernünftige Antwort geben konnte und von Vorstandssitzung zu Vorstandssitzung angeblich immer unterschiedliche Antworten gegeben hat. Sein Nachfolger ist mit dem Problem auch nie zurechtgekommen. Und ich glaube, im Vorstand der Deutschen Bank hat es über den Zusammenhang zwischen Verrechnungspreisen, Abteilungsgewinnen und Anreize, enorme Risiken einzugehen, nie ein geklärtes Verständnis gegeben.
Was ich mich immer frage, auch andere große Banken haben ja ganz aufs Investmentbanking gesetzt und eine ähnliche Bonikultur gehabt in ihrer Bank. Und die stehen heute nicht so schlecht da wie die Deutsche Bank, Goldman Sachs oder Morgan Stanley zum Beispiel. Was haben die anders oder auch besser gemacht als die Deutsche Bank?
Naja, also die amerikanischen Banken wurden gezwungen aufzuräumen von den US-Behörden, das darf man nicht vergessen. Da wurde einfach anders mit umgegangen in der Finanzkrise, die wurden ja zwangsrekapitalisiert und mir haben ja auch mehrere Vorstände der Deutschen Bank im Interview gesagt, dass das auch besser gewesen wäre für die Deutsche Bank in der Finanzkrise. Also wenn es das auf europäischer Ebene gegeben hätte, alle zwangsrekapitalisieren, die Bilanzen aufräumen und das Geschäft neu strukturieren.
Und die ganzen Vorstände, Führungsriege rausschmeißen.
Genau, das war ja ein Blutbad in den USA. Da hat ja kaum, außer jetzt bei Goldman, kaum ein CEO von der großen Bank sich gehalten. Es gab eine wahnsinnige Marktbereinigung. Es sind ganz viele Banken verschwunden vom Markt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und natürlich haben die auch sehr viel falsch gemacht. Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Deutsche Bank war die einzige Bank, die Fehler gemacht hat vor der Finanzkrise. Es waren eigentlich alle Großen beteiligt, auch Goldman, auch BNP Paribas, UBS, die Schweizer Banken, alle. Die Deutsche Bank war überall beteiligt, hat man den Eindruck, und sie hat eben die Aufräumarbeiten verschleppt. Und das ist das große Problem. Sie hatten vorhin gefragt, das ist auch eine interessante Frage, wann hätte man eingreifen können? Man hätte eingreifen können und müssen spätestens 2005, gerade als es um diesen Sprengsatz der Finanzkrise, diese gebündelten Hypotheken ging, erste öffentliche Warnung gab, dass das ganze System kollabieren wird. Das muss man sich vorstellen, das war bevor überhaupt die Deutsche Bank richtig eingestiegen ist, hat schon einer der größten Investmentfirmen in den USA, PIMCO, eine Tochter von der Allianz, gesagt, wir steigen aus, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Da ging es ja um Betrug und Überbewertung von Hypotheken und so weiter. Da ist aber die Deutsche Bank erst eingestiegen und in Europa oder gerade in der Bundesrepublik, in der Bundesregierung, im Bundesfinanzministerium hat das diese Warnung niemand mitbekommen. Was mich immer noch fassungslos zurücklässt. Man war da aber zu dem Zeitpunkt, das darf man nicht vergessen, gerade Rot-Grün hat bestimmte Deregulierung wesentlich vorangetrieben.
Ja, Finanzmarktförderungsgesetz hieß
genau,
das Ganze.
Genau,
ganz das
genau.
Das war in das der Zeit, wo alle anderen schon gewarnt haben, hat man da gesagt, wir müssen hier liberalisieren, wir brauchen weniger Kontrolle. Diese Kontrolle, die hindert uns doch nur.
Genau, und dann will ich natürlich von den Warnungen nichts hören, dass das ganze System hier um die Ohren fliegt. Und natürlich, es kam mir eben auch zur Sprache, warum wird in England und in den USA vermeintlich hart durchgegriffen und in Deutschland nicht? Da gibt es ja dann auch schon so dieses Märchen, dass es ein Wirtschaftskrieg sei und die Deutsche Bank wird zu hart drangenommen, was natürlich nicht stimmt. Natürlich ist es ein Skandal, wie sich die Bundesbank und die BaFin, also die zuständigen Aufsichtsbehörden, in der Finanzkrise verhalten haben. Die haben immer nur dann was gemacht, wenn es nicht mehr anders ging, auch als es um die Manipulation ging. Dass die Zinssätze manipuliert werden, wusste man seit spätestens Ende 2007. Und man hat 8 Jahre lang das alles sich angeguckt bei der BaFin. Und natürlich, das kennen wir ja aus dem Dieselskandal. Es gibt diese Verfilzung zwischen den Konzernen und der Politik und den Ministerien. Und es wird nicht richtig durchgezogen.
Das berühmte Abendessen von Ackermann im Kanzleramt.
So, genau. Also, dass also die Kanzlerin zum 60. Geburtstag nachträglich nochmal Josef Ackermann und die reichen, schönen und intelligenten des Landes zu einer Geburtstagsfeier einlädt. Das hat es natürlich dann besonders schmerzhaft deutlich gemacht. Aber auch auf Arbeitsebene. Es war ja bekannt, dass Lobbyisten der Bankenverbände im Bundesfinanzministerium an Gesetzen mitgeschrieben haben. Das ist natürlich, setzt sich ja in anderen Bereichen bis heute fort. Und so kann man natürlich so eine Bank nicht kontrollieren. Die kann ich nur kontrollieren, wenn ich entsprechende Profis habe und den Abstand auch habe, natürlich.
Es war in der Tat völlig unangemessen, Dinge als Erfolg der Liberalisierung zu feiern, die uns dann mitten in die Finanzkrise geführt haben. Was nicht so ganz stimmt, ist die Idee, dass dann zu der Zeit eigentlich schon alle gewusst haben, dass die ganze Sache den Bach hinuntergeht. Das Wissen um die Gefährlichkeit von diesen Verbriefungen oder so hat sich langsam, sehr langsam durchgesetzt. Es gibt einen wunderbaren Insiderbericht über Lehman Brothers vor der Krise. Und da wird beschrieben, dass jemand, der sich dieses Geschäft der Kreditverbriefer und dieser Verkaufsgenies sehr genau angeschaut hat, dass der vom Chef der Bank einfach rausgeschmissen worden ist, weil man es nicht hören wollte. So war es bei den meisten Banken. Nur richtig und völlig richtig, in Amerika ist dann eine Veränderung sehr schnell von der Obrigkeit erzwungen worden. Das hat in Deutschland nicht stattgefunden.
Sie hören das SWR2-Forum über den Aufstieg und Fall der Deutschen Bank mit dem Bankenexperten Reinhard Schmidt, dem Journalisten Dirk Labs und mit dem Finanzexperten Hermann Josef Tenhagen. Tricksereien auf dem amerikanischen Immobilienmarkt und auf dem Devisenmarkt, Geldwäsche in Russland, Zinsmanipulationen, Leo-Kirch-Prozess. Die Deutsche Bank war und ist in Skandale und Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Die Milliardensummen, die die Bank dafür zahlen musste, die sind das eine. Das andere ist der Ruf in der Öffentlichkeit, den die Bank damit verspielt hat. Ist der jemals wieder zu retten?
Wir schweigen alle, weil die Frage so schwer zu beantworten ist.
Also eigentlich ist das ja so, eine Reputation verliert man unglaublich schnell und sie wieder aufzubauen dauert wahnsinnig lang. Und das ist eben die Frage, die wir am Anfang schon mal hatten, ist denn der Tiefpunkt schon erreicht? Weil das Wiederaufbauen so einer Reputation eine Weile brauchen wird, ist eben die Frage, ob die Bank diese Zeit hat und dann auch, ob sie es denn tatsächlich mit den Instrumenten angeht, die dafür sorgen, dass man die Reputation wieder aufbaut. Und also beim Jagen würde ich schon gerne von Herrn Sewing wissen, wen er denn da jetzt gerade jagt.
Der neue deutsche Bankchef.
Wenn es um die leicht erreichbaren Opfer geht, also um die Kunden wieder, dann verprophezei ich mal, so leicht wird es der Bank nicht werden, wie es in den Nullerjahren war, mit solchen Strategien durchzukommen.
Also ich glaube in der Tat, die Bank müsste sich völlig neu erfinden, zumal sie sicher, das darf man ja auch nicht vergessen, bei allen Problemen, die die Bank selber hat, gibt es ja auch noch eine wahnsinnige Veränderung im Markt. Also die Digitalisierung, digitale Zahlungsmittel, kleine Konzerne oder kleine Firmen, die danach drängen, wo die Deutsche Bank auch jetzt schon ein bisschen hinterhängt und versucht aufzuholen, wo man gar nicht weiß, wie wird das Bankgeschäft überhaupt aussehen in wenigen Jahren. Insofern, um wirklich auf Dauer bestehen zu können, muss die Deutsche Bank schon richtig viel Glück haben. Und das hatte sie, muss man fairerweise sagen, auch nicht in den letzten Jahren. Sowas wie Trump, also diese Trump-Kredite, da hatte die Bank und auch die neue Führung einfach auch richtig Pech, ne? Dass man sich ausgerechnet der nun auch noch Präsident wird. Also
Was meinen Sie mit den Trump-Krediten?
Naja, also es ist ja, die Deutsche Bank ist ja der größte Gläubiger von dem aktuellen US-Präsidenten Donald J. Trump. Also
aber das ist doch kein Pech, wenn man mit dem Geschäfte macht, oder?
Ja, genau. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen, genau, das ist ja auch ein Teil, das war ja auch ein Problem der Geschäftskultur, dass man mit jedem Geschäfte gemacht hat, auch mit Regimen, die unter Terrorverdacht standen und so weiter. Es muss so viel zusammenkommen, dass es läuft. Also die Zinsen müssen sich wieder erhöhen, der Markt muss ruhig bleiben. Ich höre jetzt
aber
sehr viel.
Es müsste sich auch die interne Kultur der Bank ändern. Ja. Wenn ich mir anschaue, in welcher gnadenlosen, unwürdigen Weise man den letzten Vorstandsvorsitzenden abserviert hat, das weckt natürlich die Vorstellung, in der Bank fehlt eine Sache vollständig, nämlich eine früher durchaus vorhandene Kultur der Loyalität mit wichtigen Leuten. Diese Abservierung ist sowieso ein großes Problem, weil ich denke, die Bank brauchte dringend die Sanierung und die ging auch einigermaßen voran. Es ist nicht so ganz klar, was es immer bedeutet, die schöne Rede von eine Bank muss sich völlig neu erfinden. Natürlich muss immer irgendwas verändert werden. Natürlich muss vieles modernisiert werden. In der Deutschen Bank ist es ganz klar, dass das Gewicht von Investment Banking versus Commercial Banking, also börsenbezogenes Geschäft versus kreditbezogenes Geschäft, dass sich das umkehren muss. Ich denke, man hatte vor 3-4 Jahren so 70% Investment Banking, 30% das andere. Umkehren würde bedeuten 30% Investment Banking, 70% das andere. Investment Banking braucht man selbstverständlich. Ein Neuerfinden in dem Sinne, dass man das Investment Banking gänzlich aufgibt, das kommt angesichts der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Deutschen Bank für die deutsche Industrie natürlich überhaupt nicht in Betracht. Also ich bin sehr gespannt, was wird uns demnächst noch präsentiert als das neue Geschäftsmodell der Deutschen Bank. Ich habe die Gelegenheit, bei einem Vortrag von Herrn Sewing dabei zu sein und bin mal gespannt, was er da sagt.
Und ich habe Gelegenheit, mir das regelmäßig anzuschauen, weil meine Kollegen gucken sich natürlich die Produkte der Deutschen Bank an und fragen sich regelmäßig, ist das denn jetzt was für einen Kleinanleger? Was ist der Kredit bei der Deutschen Bank besser oder preiswerter, als er bei der Konkurrenz ist? Ist die Baufinanzierung besser strukturiert oder preiswerter als bei der Konkurrenz? Wie ist denn das mit Tages- und Festgeld bei der Deutschen Bank? Und wie ist zum Beispiel auch das Fondsgeschäft? Wird die Deutsche Bank jetzt führend bei den Fragen, wie man mit Indexfonds tatsächlich normale Menschen an die Börse ranführt, ohne dass die große Risiken eingehen? muss? Oder werden dann tatsächlich weiter Fondspakete verkauft mit wenig Renditeaussichten und 2,5% Kosten, wie man das auch mal sieht? Also wenn man diese Dinge, die sind die, die für den Kunden, den normalen, die relevanten Größen sein werden, ob er das Gefühl hat, dass er bei der Deutschen Bank wieder gut aufgehoben sein könnte oder auch gut aufgehoben ist noch.
Früher war ja ein Konto bei der Deutschen Bank sowas wie ein Statussymbol. Ist die Deutsche Bank kaputt verglichen damit, was sie mal war als Marke, als deutsche Ikone? Hat sie ihre Identität verloren?
Also ich erzähle immer wieder meinen Studenten die Geschichte von einer Finanztransaktion in Bulgarien im Zusammenhang mit Mikrofinanzierung. Da hatte eine französische Bank behauptet, sie wären in Bezug auf diese damals nötige Verbriefung absoluter Weltmeister. Und die Leute aus Bulgarien fragten sie, wie lange brauchen sie, um das zu arrangieren, was wir haben wollen. Die sagten, oh, wir sind so toll, wir machen das in einem halben Jahr. Das reichte nicht. Dann fragten sie die deutschen Banker, wie lange brauchen sie? Und sie sagten, wie lange können wir brauchen? Ein Vierteljahr. Und sie schafften es. Das waren noch Zeiten, da war die Deutsche Bank schlicht und einfach besser als andere. Und ich sehe im Moment nicht, wo dies heute der Fall wäre.
Naja, wenn man so, das ist ja eine international tätige Bank und wenn man so verfolgt, wie das Image international gelitten hat, also bei Twitter oder anderen sozialen Medien, das ist schon verheerend. Ja. Und ich glaube, da kann noch niemand absehen, ist das irreparabel oder wie will man da den Turnaround schaffen?
Den Turnaround, also die Umkehr.
Also man muss überlegen, in den USA ist die Bank so ein Running Gag geworden. Als korrupte, den falschen Leuten eine helfende Bank. Und das ist wirklich gerade für eine Bank, die ja von Vertrauen lebt eigentlich hauptsächlich, natürlich schlimm. Und da kann, glaube ich, noch niemand seriös absehen, wie man sich aus diesem Loch rauskämpfen könnte. Also da muss, wie gesagt, schon viel zusammenkommen. Und natürlich hat Professor Schmidt recht, so neu erfinden ist so ein bisschen so eine Worthülse. Aber was ich damit auch meinte, ist so dieses Image wieder in den Griff bekommen. Also ich glaube, was nie wieder der Fall sein wird, dass man wieder diese mächtige deutsche Bank der 80er, also, ne, die Deutschland AG geführt hat im Hintergrund. So wird die Bank nie wieder wahrgenommen werden. Das will man wahrscheinlich auch gar nicht. Nur die Frage, wie will man sonst wahrgenommen werden? Und das sehe ich jetzt auch noch nicht so ganz bei der Deutschen Bank, weil es natürlich so ein bisschen komisch wirkt, dass man jetzt so ein bisschen auf bescheiden macht, dann wiederum sagt, wir wollen die anderen jagen. Das ist ja schon ein paar Mal hier gesagt worden, da merkt man so richtig, die Bank weiß auch selber nicht. Sie traut sich nicht, wieder dieses Selbstbewusstsein auszuleben. Das würde ja komisch rüberkommen. Aber auf der anderen Seite ist das ganze Institut darauf getrimmt. Und da sehe ich noch nicht so richtig, wo die Reise am Ende hingehen wird.
Herr Tannhagen, müssen sich die Kunden der Deutschen Bank Sorgen um ihr Geld machen?
Also unmittelbar Sorgen um ihr Geld müssen sie sich, glaube ich, nicht machen. 2016 war es so, dass an die Leute tatsächlich angerufen haben. Da hat man abends die Anrufe bekommen, soll ich mein Geld da runterholen? Vor allen Dingen von Leuten, die mehr als die 100.000 Euro auf dem Konto der Deutschen Bank. 100.000 Euro sind von Europa her gesichert. Da sollte nichts passieren. Im Augenblick sehe ich das aktuell nicht, aber also Aktionär der Deutschen Bank hat man im letzten Jahrzehnt nicht sein wollen und würde ich im nächsten auch nicht sein wollen. Und wenn ich ein Produkt der Deutschen Bank habe, eine Baufinanzierung, wenn die gut ist, ja gut, dann habe ich eine gute Finanzierung. Wenn ich einen Fonds gekauft habe, das ist ein Sondervermögen und das ist vernünftig strukturiert und der hat keine hohen Kosten und bringt eine ordentliche Rendite, dann ist es mir am Ende, könnte es mir sogar egal sein, was mit der Deutschen Bank passiert. Also gute Produkte bleiben dann gute Produkte und damit muss man sich dann beschäftigen künftig als Kunde. Ist das ein gutes Produkt und wie groß ist mein Risiko, dass damit was passiert? Und ein gutes Produkt im Bereich Geldanlage, wenn man einen Fonds hat, ist ja immer Sondervermögen. Also selbst wenn es der Deutschen Bank nicht gut geht, das muss mich jetzt nicht um meinen Schlaf bringen.
Zum Schluss noch Ihre Prognose ganz kurz. Was wird aus der Deutschen Bank fast 150 Jahre nach ihrer Gründung? Gibt es sie in ein paar Jahren vielleicht nur noch als App, Herr Labs?
Nein, also spricht natürlich sehr viel dafür, dass unter anderen Marktbedingungen es eine Fusion geben wird, mit wem auch immer. Das ist natürlich überfällig, dass die Bank sozusagen sich ändert. Sie wird es geben. Aber wie mir ein Anwalt in New York, der sehr viel Geld von der Deutschen Bank erklagt hat, gesagt hat, sie werden sehr, sehr lange in der zweiten Liga spielen.
Professor Schmidt?
Ja, das Stichwort mit der zweiten Liga ist wahrscheinlich richtig. Es ist angesagt und es wird wahrscheinlich so kommen, dass die Deutsche Bank die wichtigste Bank in Deutschland bleibt, dass sie eine wichtige, aber keineswegs die wichtigste Bank in Europa bleibt oder diese Position wiedergewinnt. International hat sie so viel an Terrain verloren, also europaübergreifend, außerhalb von Europa, dass da ein Anknüpfen an frühere Ansprüche für die nächsten 30 Jahre völlig ausgeschlossen ist.
Herr Tannhagen, Fusion, die Deutsche Bank bleibt die größte Bank in Deutschland. Was ist Ihre Prognose?
Also meine Prognose ist, wenn die Deutsche Bank nicht sehr schnell mit sehr viel besseren Produkten auf den Markt kommt, dann wird sie nicht die größte Bank in Deutschland bleiben und sie wird schon gar nicht eine der relevanten europäischen Banken bleiben, wenn sie es im Augenblick dennoch ist.
Das war das SWR2 Forum heute mit dem Thema Ende einer Ikone über den Aufstieg und Fall der Deutschen Bank. Es diskutierten der Bankenexperte Professor Dr. Reinhard H. Schmidt von der Goethe-Universität Frankfurt, Dirk Labs aus Hamburg, Journalist und Autor eines im September erscheinenden Buches über die Deutsche Bank, und Hermann Josef Tenhagen aus Berlin. Er ist Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Sina Rosenkranz.